So, hallo zum nächsten Vortragsblock hier im Hörsaal. Unser erster Vortrag von Hannes Blitzer und Christian Meyer geht um die Geodatenanalyse in der Cloud. Sie werden uns da was vorstellen und bitte legt los.
Ja, moin moin aus Berlin. Ich bin Hannes, das ist der Christian. Herzlich willkommen zum Vortrag. Ich will ein, zwei Worte, oder wir wollen ein, zwei Worte über uns selbst verlieren, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Genau, ich habe erst in Marburg, dann in Bonn studiert, bin mittlerweile festes Teil des Terrestris-Teams. Auch einige in den Reihen hier sehe ich gerade. Herzlich willkommen. Ich bin im Vertrieb tätig, bin Anwendungsentwickler und gebe auch Schulungen für Open Source Geosoftware, unter anderem fürs Masterportal, für QGIS, MapProxy. Der ein oder andere war vielleicht ja auch bei einem Workshop schon dabei und auch für Geo-Server.
Jetzt vielleicht. Wunderbar. Ja, auch hallo von meiner Seite und herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Mein Name ist Christian Meyer. Von der Ausbildung her bin ich Diplom-Ingenieur für Geoinformatik und Vermessung, bin Gründer und Geschäftsführer von Maximum mit Sitz in der wunderschönen Pfalz und arbeite dort hauptsächlich als Softwarearchitekt und Entwickler im Geoinformationsumfeld. Worum geht's genau heute? Unsere beiden Firmen arbeiten im CLIPS-Projekt oder sind Teil des CLIPS-Projekt-Teams. CLIPS selbst ist ein M-Fund gefördertes Forschungsprojekt und wer schon im Forschungsumfeld unterwegs war, haben die immer so ganz tolle Namen mit Abkürzungen oder Akronymen und CLIPS steht für KI, muss ich selbst hinschauen, KI-basierte Informationsplattform für die Lokalisierung und Simulation von Hitzeinseln für eine innovative Stadt- und Verkehrsplanung. So, jetzt Butter bei die Fische, was bedeutet das? Was machen wir im CLIPS-Projekt? Es geht um Prognose und Analyse von Hitzeinformationen im urbanen Umfeld. Ziel oder der Projektweg ist, dass in den Modellregionen Dresden und Langenfeld neuartige Sensoren installiert werden, um punktuell hochpräzise Temperatur- und Wetterinformationen zu erfassen und mithilfe dieser Messwerte und historischen Daten dann anschließend mit KI-basierten Methodiken, maschinelles Lernen, neuronalen Netzen und so weiter flächendeckende Informationen bezüglich Hitzeinseln zu prognostizieren oder auch zu simulieren und das Ganze dann eben flächendeckend für die kompletten Modellregionen basierend auf den Input-Daten. Den KI-Input oder die KI-Berechnungen und so weiter, das machen alles die und die Sensorik machen alles die Projektpartner. Unsere Aufgabe in unseren beiden Firmen ist der Aufbau einer zentralen Geodateninfrastruktur, die die Ergebnisdaten aus dem maschinellen Lernen entgegennimmt, automatisch prozessiert und als OGC-konforme Dienste bereitstellt, sodass diese über standardisierte Schnittstellen konsumierbar werden für die entsprechenden Modellregionen oder für Nachnutzer, beispielsweise auch in irgendwelchen Code Sprints oder Hackathons und so weiter. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Skizze anschauen, befinden wir uns von der Thematik her heute eher so in dem Bereich. Ja, hier ist die ganze GDI abgebildet. Wir bekommen automatisch, können wir die Ergebnisdaten konsumieren, wird über eine relativ ausgeklügelte Event-Pipeline, basierend auf RabbitMQ, werden dann die Daten validiert und vorprozessiert und entsprechend publiziert. Und neben der Publikation wollen wir auch entsprechende APIs zur Analyse und zum einfachen Konsumieren der Ergebnisdaten bereitstellen. So, welche Art von Daten haben wir konkret im Projekt oder werden im Laufe des Projekts erzeugt? Es handelt sich hauptsächlich um Zeitreihen, die eben aus den KI-basierten Systemen und aus der Sensorik abgeleitet werden. Wir haben zum einen Temperaturvorhersagen und hier ist, glaube ich, hat sich der kleine Fehlerteufel eingeschlichen, nicht nur für 24 Stunden, sondern für 48 Stunden aus den Modellen, haben natürlich auch gewisse Echtzeitprognosen. Das heißt, aus den stationären Messungen werden flächendeckende Informationen abgeleitet und das Ganze für eine räumliche Auflösung von ungefähr 10 Metern. Was uns die Projektpartner liefern, sind im Wesentlichen Geodaten, rasterbasiert. Wir bekommen die geliefert als normale GeoTIFFs. Und in unseren Prozessierungsschritten, die automatisch ablaufen, machen wir daraus unter anderem Cloud-Optimized GeoTIFFs. Das heißt, die GeoTIFFs können partiell geladen werden. Die sind eben relativ groß und wir haben eben pro Zeitschritt diese 48 Stunden nach vorne und nach hinten. Das heißt, irgendwie 96 Dateien, die relativ groß sind. Und wenn ich die alle dann quasi direkt komplett konsumieren müsste, dann ist das relativ aufwendig für zum Beispiel das Rendering im Client. Und basierend auf dem Cloud-Optimized GeoTIFF-Standard ist es eben möglich, Teile des GeoTIFFs zu laden und diese dann beispielsweise analysieren oder rendern zu können, ohne eben dieses, keine Ahnung, 4 GB große Dokument als Ganzes beziehen zu müssen. Das Cloud-Optimized GeoTIFF hatte ich jetzt auch ein paar Mal auf der Konferenz auch gehört. Etabliert sich so langsam als Standard aufgrund der Vorteile, dass es eben optimiert für die Cloud ist und das Ganze hinsichtlich Performance einfach viel besser ist. Und die gängigen Open-Source-Tools, die man vielleicht so im Einsatz hat, wie GEDAL, GeoServer, QGIS und so weiter, unterstützen das alles. Also im Wesentlichen alles, was irgendwie normales GeoTIFF lesen kann, kann auch ein Cloud-Optimized GeoTIFF konsumieren. Genau, und dann haben wir eben diesen Stall voll Cloud-Optimized GeoTIFFs bei uns in der Plattform und wollen eben neben der Publikation als WMS oder als OGC-API-Tile-Service beispielsweise, wollen wir auch den Projektpartnern und den Planern entsprechend Werkzeuge bereitstellen, diese Geodaten einfach analysieren zu können. Und als erstes hatten wir uns quasi dazu entschieden, das Konzept von Rasterstatistiken zu implementieren. Das heißt, wir haben unsere GeoTIFFs und haben irgendwelche Regionen oder Punkte, die uns interessieren, also sogenannte Areas of Interest. Das kann beispielsweise ein Stadtbezirk oder der Umriss von einem Gebäude oder wie auch immer kann das dann entsprechend sein. Und möchten diese beiden Datensätze verschneiden und Statistiken berechnen. So die gängigen Statistiken sind dann irgendwie Minimum, Maximum, Range, Mean, Aufsummieren, ja, diese üblichen Dinge. Das haben wir auch nicht neu erfunden, da haben wir einfach bestehende Algorithmen aus Bibliotheken wie GEDAL oder GRASGIS hergenommen und wollen so einfach ein Werkzeug zur einfachen Rasteranalyse im Web basierend auf unseren Cloud-deployten Services bereitstellen. Und so denkbare Use Cases für die Modellstätte könnten halt sein, dass man zum Beispiel wissen will, ob im Bereich von Altersheimen eine Hitzeinsel zu erwarten ist, um dann entsprechend Maßnahmen triggern zu können bezüglich Vorsorge zum Schutz der Bewohner und Bewohnerinnen. Oder eben auch im stadtplanerischen Betrieb einfach zu wissen, in welchen Gebieten muss ich vielleicht irgendwie Maßnahmen treffen, um es hier, die Wohnqualität oder die Lebensqualität erhöhen zu können. So, und dann gebe ich über an den Hannes und er erklärt, wie wir das gemacht haben.
Jo, genau. Ich werde euch jetzt erzählen, wie wir das Ganze implementiert haben. Kurz vorweg noch ein kleines Wrap-up über den OGC-API-Process. Ist wahrscheinlich jetzt bekannt, dass der erste Teil, also der Core Part 1, ist im Dezember vorletzten Jahr veröffentlicht worden und ist so ein bisschen oder ist ja der etablierte Nachfolgestandard vom WPS, wahrscheinlich, den wahrscheinlich auch sicherlich viele kennen. Der Standard ist ja selbst recht schlank. Es gibt dann den Core und es gibt aber noch weiter Erweiterungen, die wahrscheinlich in nächster Zeit kommen. Wichtig zu wissen ist, dass es eine RESTful API ist. Genau, JSON als Format ist mandatory und alles Weitere kann quasi der Implementierer, der diesen Standard implementiert, sich selbst ausdenken. Bei der PyGeo-API ist HTML damit mit dabei und bei, ich glaube, den anderen Implementierungen, die wir bislang gefunden haben, auch HTML. Zeige ich gleich mal ein Beispiel, ist auch natürlich dann menschenexplorierbar sozusagen, also sehr schön aufbereitet. Man kann die API-Processes nehmen, um asynchron einen Prozess zu starten, aber auch synchron. Werden wir gleich ein paar Beispiele zeigen. Und Sie finden unter diesem Link, der ist jetzt hier nicht, die URL ist hier nicht, aber natürlich sind die Folien online, auch andere Projekte, die diesen Standard bereits implementiert haben. Wir haben uns das Softwareprojekt PyGeoAPI ausgesucht. Die waren bereits während der Testphasen des Standards-Testbeds mit dabei. Ist ein Python-Server, hat eine Plugin-Architektur, also ist erweiterbar. Und das Projekt wird sehr aktiv entwickelt. Also ist echt dankbar, hat viele neue Features, wird ständig aktuell gehalten und unterstützt eben auch diesen synchronen und asynchronen Modus von Prozessen. Teil des OGC-API-Prozesses ist auch die Jobs und so weiter als Open API beschrieben werden, und das hat die PyGeoAPI auch mit on board, zeige ich gleich. Also man kriegt da eine sehr schöne API-Beschreibung für Developer. Und neben den API-Processes werden noch die API-Features, Coverages, API-Tiles unterstützt. Kann ich nur wärmstens empfehlen, sich diese Bibliothek mal anzuschauen. Ist auch ein OSGeo-Projekt, und wir haben dann nach den ersten Versuchen schon feststellen können, dass es wirklich einfach ist, etablierte Geoprozessierung irgendwie aus GEDAL oder auch aus GRAS zu wrappen und somit als API-Process zu veröffentlichen. Ich hatte es bereits gesagt, JSON ist mandatory, das sehen Sie links, also maschinenlesbar, ist wunderbar irgendwie in JavaScript oder auch in Python-Code anzusprechen oder zu triggern. Und rechts sehen Sie einmal denselben Inhalt als HTML gerendert, ist auch aus der PyGeoAPI, ist also auch sehr gut für Menschen explorierbar. Diejenigen, die noch, wahrscheinlich kennt jeder XML vom WMS Capabilities, und wir sind da schon sehr dankbar, jetzt mit diesem neuen Standard arbeiten zu können. Neben der Übersicht der Prozesse gibt es dann auch immer eine Detailansicht. Dort ist dann direkt ersichtlich, welche Input-Parameter und Output-Parameter definiert sind für diesen Prozess. Und die Prozesse sind somit selbstbeschreibend. Also man kann den Prozess abfragen und kriegt direkt für sämtliche Input-Parameter die Beschreibung und auch den zu erwartenden Data-Type. Das ist sehr hilfreich. Jetzt haben wir hier einmal einen Example-Request gemacht. Sie sehen ganz am Ende der URL links /execution. Das ist der Endpunkt, der bereitgestellt wird, wo Sie den Request hinschicken. Es wird ein Post in diesem Fall geschickt. Und Input sind in diesem Fall einfach ein Koordinatenpaar, eine URL zu einem Verzeichnis, wo Cloud-Optimized Geotiffs liegen, Input-Koordinaten-Referenzsystem, und dann noch Start- und Endzeitpunkt. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann einmal eine Example Response, das zeige ich auch gleich mal live in einem Demonstrator, den wir gebastelt haben. In dem Fall wird einfach für verschiedene Zeitpunkte die zu erwartende Temperatur hier angezeigt. Christian hat ja erwähnt, Aufgabe in diesem Forschungsprojekt von Maximum und Terrestris ist das Erstellen von Demonstratoren und von Diensten und APIs, die nutzbar sind. In diesem Fall lag der Fokus, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, nicht auf CSS, sondern der Fokus lag einfach darum, einen schnellen Wrapper zu basteln, um diese Prozesse auszuführen. Die sind auch schon frei verfügbar. Ich zeig gerade mal ein Beispiel. Wir befinden uns hier in Dresden, und hier unter Select Dataset sehen Sie jetzt die Cloud Optimized Geotiffs, die momentan auf dem Server liegen. Die werden halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, momentan ist es noch unregelmäßig, im Laufe des Projektes werden die dann sicherlich regelmäßiger eintreffen, die 48 Stunden vorhersagen. Und den Timestamp ziehen wir uns einfach aus dem Dateinamen in diesem Fall. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Da wird einfach nur ein Punkt abgefragt, keine große Hexerei. In dem Fall für den anderen Prozess male ich gerade mal ein Polygon. und würde eine ein Diagramm erwarten. Wir geben ihm noch mal ein bisschen Zeit. Da ist er, der klassische Vorführeffekt. Genau. Ich mach weiter. Also wie gesagt, unter dieser URL wird einfach der Demonstrator weiter verfügbar sein. Was wir ansonsten Ihnen noch ans Herz legen, ist die PyGeo-API-Instanz ist auch schon auf unserem Dev-Server veröffentlicht. Hier können Sie dann die, die eben beschriebenen Prozesse sich nochmal... Ja. Ich glaube, das ist ein Wackelkontakt vom HDMI oder vom... Ich denke auch.
Ach ja, was soll schief gehen, ne? Machen auf jeden Fall eine Live-Demo.
Jetzt traue ich mich gar nicht mehr weiterzuschalten, aber. Okay. Kleinen Ausblick. Wir sind noch mitten im Forschungsprojekt, konnten jetzt noch keine fertigen Ergebnisse vorstellen. Das ist so unser erster Aufschlag gewesen. Und natürlich ist das Modell letztendlich, was zur Detektion der Hitzeinseln entwickelt wird, noch nicht vollumfänglich fertig. Die Sensordaten sind beispielsweise noch nicht in den Daten im Modell implementiert. Genau, was wir vorhaben, ist auf Basis oder mit Hilfe der OGC API Processes so eine Art Top-Level-API zu erstellen. Direkte Chart-Generierung für Zeitreihen ist die Idee. Wir wollen einen API-Endpunkt bauen, wo dann automatisch Video oder ja letztendlich Timelapse-Videos von den Prognosen erstellt werden. Und was auch noch im nächsten Sprint oder einer der nächsten Sprints angedacht ist, ist eine API für Hitzewarnung für bestimmte Positionen oder Adressen. Unser Fazit bisher mittels der PyGeo API und sind diese OGC API Processes sehr einfach nutzbar. Sowohl die Verwendung in Webanwendungen, also in den Clients, als auch für den explorativ für den Menschen. Man ist endlich raus aus der XML-Hölle. Dadurch, dass man einfach einen simplen Wrapper schreiben kann für die allseits etablierten CRAS- oder GDAL-Prozessierung, ist man auch wirklich sehr, sehr flexibel in der Einrichtung. Ja. Wir haben für Sie noch einige Links zusammengefasst. Ich kann gerade nochmal die Swagger-Version der OpenAPI zeigen. Das ist, jeder Entwickler wird das kennen. Also Sie können ja, hier sind die Endpunkte gelistet und Sie finden für jeden einzelnen Prozess dann auch Beispiele, wie die Requests ausgeführt werden können.
Genau, das bekommt man halt geschenkt. Ne? Da muss man eben nichts für tun, wenn man die PyGeo API benutzt.
Ja, das war's von uns. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn im Nachgang noch Fragen sind, nach dieser Fragerunde, können Sie uns gerne kontaktieren. Vielen Dank.
Ja, danke schön an euch für den interessanten Vortrag. Im Chat gibt es keinerlei Fragen. Gibt es denn hier im Publikum noch Fragen? keinerlei Fragen. Ein Hinweis.
Genau, also ich kann vielleicht die Werbetrommel rühren. Es gibt in Zusammenarbeit mit der OSGEO und der Apache Foundation und dem OGC gibt es Ende April in Frankreich bei Camp to Camp ein, in der Schweiz, oh, Entschuldigung, oh, peinlich, Mann. Genau, da gibt es ein gemeinsames Community-Treffen, Codesprint, wo alle eingeladen sind, die gerne da mitmachen können. Das sind garantiert auch die OGC PyGeoAPI-Leute dabei und ja, wer da Lust hat, mitzumachen, zu testen, sich einzubringen, ist da sicherlich sehr herzlich eingeladen.
Sind denn jetzt noch Fragen aufgekommen? Vielleicht mit ein bisschen Nachdenken. Nein, das scheint nicht zu sein. Ihr habt anscheinend alles erklärt,
alles
was
geklärt.
Zu erklären gibt. Es sind keine Fragen offen geblieben. Dann danke ich euch für den Vortrag und wir sehen uns gleich beim nächsten Vortrag. Nochmal der Hinweis. Es kommen doch noch hier Fragen rein. Die haben online noch ein bisschen gebraucht.
Ja, sie waren noch am Reden online, schätze ich.
Genau. wahrscheinlich hat das ein bisschen länger gedauert, genau. Wie laufen Async-Prozesse ab?
Muss ich sowas sagen?
Genau. Man postet Payload an, also an den Execution Endpunkt und hat dann die Möglichkeit, den aktuell ausgeführten Job zu monitoren. Also es gibt dann eine Möglichkeit über den Status des Prozesses und genau, ich gehe mal davon aus, dass man selbst ein Polling machen muss, also schauen, wann der Prozess endet. So eine Art Chaining, wie man das vielleicht von OpenEO kennt, haben wir bislang noch nicht umgesetzt. Ist sicherlich auch möglich, also dass man halt Prozesse miteinander verknüpft. Genau.
Ja. Genau, also es wird so eine klassische Queue aufgebaut, ne? Du startest den Request und dann kommt irgendwie ein Identifier und läuft im Hintergrund asynchron ab und du kannst irgendwie den Statusbericht abrufen und er ist dann irgendwann zu Ende. Also relativ normales Vorgehen, aber wenn es halt nicht da ist, würde was fehlen. So, ganz klar.
Okay, gut. Dann gab es noch eine zweite Frage nämlich jetzt auch. Jetzt geht es nämlich hier richtig los.
Jetzt geht's los.
Wie ist der Workflow für die konkrete Berechnung in dem Beispiel, was Sie hatten?
Konkret ist immer...
Also ich kann das mal grob skizzieren für den Fall, dass wir ein Polygon hinschicken und den GRAS-Prozess, da wird natürlich erstmal überprüft, ob das COG, also das Cloud Optimized GeoTIFF und das Polygon in derselben Koordinatensystem sind, dann wird gegebenenfalls umprojiziert, dann wird im GRAS-Skript das Polygon gerastert, damit man quasi zwei Raster übereinander legen kann. Und dann wird, glaube ich, das R.Univar-Skript oder Modul von GRAS aufgerufen, das dann letzten Endes die Statistiken auswirft. Quellcode ist offen, da lade ich nur ein, mal auf GitHub zu schauen. Da ist der komplette Workflow auch zu finden. Oder die Workflows.
Okay, super. Vielen Dank. Jetzt kommt nicht... Ja, jetzt geht's richtig los hier, ne? Also, hat gebraucht.
Hallo. Und ich habe die Frage, ob die Abfrage in die HTTPS-Request auf diesen Range, ob das jetzt dokumentiert ist oder gleich läuft wie in diesem COPC-Format von dem Herrn Kalberer. Also das ist ja jetzt für Raster. Das andere wäre jetzt Punktwolke gewesen.
Also mir ist das Format nicht bekannt, aber ich gehe davon aus, dass es auch eben den gleichen Ansatz fährt, dass man diese HTTP-Range-Operation benutzt, um eben Teile des Gesamtdatensatzes zu laden. Kennst du das Format, bevor ich jetzt hier rumphilosophiere? Pirmin ist so da, wunderbar. Aber ich gehe davon aus, dass ähnliche Technologie ist.
Ja, es funktioniert genau gleich. Also das GeoDiff kann auch mit Range-Requests abgefragt werden, also kommt halt zuerst eine Overview, kann man abfragen und dann kann man immer mehr ins Detail gehen. Also ist genau der gleiche Zugriffsmechanismus wie beim diesem Point-Cloud-Format.
Gut, jetzt sind wir aber durch, oder? Gibt es noch Fragen jetzt? Nein, jetzt sind wir durch. Okay, dann vielen Dank euch und